Du magst jetzt vielleicht denken, naja, wenn ich keinen Glauben hätte, dann wäre ich gar nicht hier. Aber es heißt ja auch ganz bewusst, stärke diesen Glauben, den du ohnehin schon hast. Weil wir in einer Zeit leben, in der so viele glaubensschwächende Elemente auf uns zukommen, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass dieser Besitz, den wir da haben dürfen, nicht Schaden erleidet, sondern dass wir ihn uns so blank und nützlich erhalten, wie wir ihn erworben haben. Um uns herum gibt es heute viele Dinge, die es einem schon schwer machen können. Einige von euch wissen, wie das ist mit Krankheiten, nicht? Die können ein Lied davon singen, viel besser als ich. Einige mögen um ihren Arbeitsplatz kämpfen, mögen ständig so die Besorgnis haben, geht's noch weiter? Kann ich meine Familie in der rechten Weise ernähren? Das sind Dinge, denen wir uns gar nicht so entziehen können. Im Gegensatz zu anderen Gedanken, vor denen man sich schon bewahren kann, ne? Was da in der großen Politik und in der kleinen getrieben wird, wir schauen zu, wir lesen die Schlagzeilen, die Kommentare machen wir uns alleine, das ist immer besser, und wir denken uns unser Teil. Das ist nicht unser Problem. Wir wissen ganz genau, dass wir dieses politische System nicht ändern können, dass das auch gar nicht unsere Aufgabe ist. Also wollen wir uns da gar keine unnötigen Sorgen machen, um uns eventuell lahmlegen zu lassen, unseren Glauben zu schwächen. Wir wissen auch ganz genau, wenn wir jetzt an das Tankerunglück denken, wir können dagegen nichts tun. Die Umwelt wird durch gewissenlose Menschen, und das ist ja wohl der Grund, bodenloser Leichtsinn, Gewissenlosigkeit, dass es hier zu einer weiteren riesigen Umweltkatastrophe kommt. Aber selbst wenn wir uns jetzt schlaflose Nächte machen, wir können es nicht verhindern. Wir sind darauf angewiesen, dass ein Königreich die Macht übernimmt, in dem Gerechtigkeit herrscht und in dem auch Gewissenhaftigkeit herrscht, dass solche Dinge nicht passieren können. Und auf dieses Königreich müssen wir halt noch ein bisschen warten. Aber unsere Hoffnung an den Schöpfer zu stärken und uns ganz fest darauf zu verlassen, dass er zur gegebenen Zeit all den Schaden, den Satans Ordnung heute hier anrichtet, wieder gut machen wird. Darauf wollen wir achten. Und deshalb haben wir uns zusammengesetzt, um zu überlegen, was kann man tun, um glaubensschwächende Elemente so weit wie möglich von uns wegzuschieben und uns mit Dingen zu beschäftigen und uns mit Menschen zu beschäftigen, die uns auferbauen und uns stärken. Es gibt ja heute Personen, die sagen, ach naja, Gott braucht man gar nicht, den haben wir wegrationalisiert. Wir können heute alles, was da angeblich an Wundern passiert, das können wir alles wissenschaftlich beweisen. Und unter vielen hat sich so der Gedanke breit gemacht, wir sind eine Generation, die an Wissenschaft glaubt und Gott brauchen wir nicht. Wissenschaftler glauben auch nicht an ihn. Aber das stimmt gar nicht. Es gibt einige Wissenschaftler, die haben wirklich den Gedanken im Hinterkopf, dass es Gott nicht gäbe, dass man ihn nicht braucht. Aber vor Jahren ist in Amerika mal eine Umfrage gestartet worden unter ernsthaften Wissenschaftlern mit der Frage, glauben Wissenschaftler an Gott? Und in einem amerikanischen Journal wurden dann diese Dinge veröffentlicht und drei der Stimmen wurden im Wachturm vom 15. April 1977, der dieser ganzen Betrachtung hier eigentlich zugrunde liegt. Ihr könnt euch also vieles davon, wenn ihr diesen Wachturm euch nochmal vornehmt, wieder vergegenwärtigen. Da wurden dann drei dieser Stimmen zitiert und der erste mag für uns der bekannteste sein, der Werner von Braun. Ein Mann, der ja mehr als einmal seinen Glauben an Gott zum Ausdruck gebracht hat. Und der auf die Frage, glauben Wissenschaftler an Gott, die Antwort gab, warum ich an Gott glaube? Ganz einfach gesagt, hauptsächlich deshalb, weil etwas, was so gut geordnet und so vollkommen gemacht ist wie unsere Erde und das Universum, einen Schöpfer, einen hervorragenden Konstrukteur haben muss. Etwas, was so gut geordnet, so vollkommen, so genau ausgewogen und so erhaben ist wie diese Schöpfung, kann nur von einem Gott ausgedacht worden sein. Es muss einen Schöpfer geben, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und er hat mal gesagt, sein Ziel, das war ja sein Lebensziel, zum Mond zu kommen. Und er sagte, das konnte er nur erreichen, weil er sich ganz fest darauf verlassen hat, dass Gott zuverlässig ist. Und dass die Gesetze Gottes unumstößlich sind. Er sagte, wenn er diesen Glauben nicht gehabt hätte, hätte er seine Arbeit nie durchführen können. Einer. Ein anderer aus einer Gruppe von insgesamt 8, Dr. William Sven, Fachmann für kosmische Strahlung, äußerte sich: Der Wissenschaftler ist geneigt, Tatsachen von Mutmaßungen zu unterscheiden. Wenn ich das Universum als Ganzes betrachte, komme ich um die Tatsache nicht herum, dass es einen intelligenten Schöpfer haben muss. Damit meine ich, dass das Universum die Wechselbeziehung zwischen Funktion und richtiger Planung im Großen aufweist, die der Ingenieur bei seinen Konstruktionen im Kleinen zu erreichen sucht. Sie haben viel an der Schöpfung schon abgeguckt und nachgebaut, aber es ist schön, wenn ehrliche Leute dann zugeben, dass sie bei Gott abgeguckt haben und dass sie im Grunde genommen das, was er ihnen davor gemacht hat, nie erreichen. Der dritte, der hier zitiert wird, ein Mathematiker, Dr. Warren Weaver, er sagte: Jede wissenschaftliche Entdeckung ist eine neue Offenbarung der Ordnung, nach der Gott sein Universum geschaffen hat. Gottes Würde und Macht wachsen durch offenkundige Beweise seiner Vernunft und Ordnung. Wissenschaftler glauben an Gott. Es gibt allerdings auch eine andere Sorte. Und einer von denen wird euch dem Namen nach vielleicht auch geläufig sein. Der Sir Fred Hoyle, ein britischer Astronom. Und in einem unserer Bücher, dieses kleine gelb-grüne, ist die Bibel wirklich das Wort Gottes, in der ersten Ausgabe, da wurde er zitiert, gleich im ersten Kapitel, als er sich mal über das äußerte, was Mose so über Astronomie und dergleichen in seinen Aufzeichnungen da geäußert. Und er sagte, das ist eine ganz erbärmliche Kleckserei. Damit war das für ihn abgehakt. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde dann wieder zitiert, 20 Jahre später. Und da gab er dann zum Besten, dass also alles, was er bisher gelehrt hat, falsch war. Und er nun also anfangen muss, neu zu lernen. Ja, und dann, im Wachturm vom 15. Februar 82, war dann wieder mal etwas von ihm zu hören. Im dem Schöpfungsbuch wird er übrigens auch mehrmals zitiert. Hier hat er mit einem indischen Kollegen zusammen ein Buch veröffentlicht. Und in diesem Buch heißt es dann unter anderem: Wir sind durch Logik zu der Schlussfolgerung gedrängt worden, dass es einen Schöpfer geben muss. Es war ein ziemlicher Schock. Schon zu Anfang meiner Ausbildung als Wissenschaftler wurde ich stark dahingehend beeinflusst, zu glauben, die Wissenschaft könne nicht mit irgendeiner Art gewollter Schöpfung im Einklang sein. Diesen Gedanken abzulegen hat viele Schmerzen gekostet. Ich fühle mich ganz unwohl in meiner jetzigen Geistesverfassung, aber es gibt keinen logischen Ausweg. Sobald wir erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Entstehung des Lebens so verschwindend gering ist, dass sie absurd wird, drängt uns die Vernunft zu der Schlussfolgerung, dass die Gegebenheiten der Physik, von denen das Leben abhängt, in jeder Beziehung gewollt sind, also erschaffen worden sind. Die Logik hat mich zu dieser Auffassung gedrängt. Es gibt keine andere Möglichkeit, die präzise Ordnung der Chemie des Lebens zu verstehen, es sei denn, man beruft sich auf die Schöpfung in einem kosmischen Ausmaß. Wir als Wissenschaftler dieser Kategorie hoffen, dass ein Weg an dieser Schlussfolgerung vorbeiführe, aber es gibt keinen solchen. Er fühlt sich ganz unwohl, aber er muss es zugeben. Es geht gar nicht anders. Wir sind uns darüber im Klaren. Ne? Nicht, weil nun Sir Fred Hoyle inzwischen seine Meinung geändert hat, glauben wir daran, dass es einen Schöpfer gibt. Wir sind auch so fest davon überzeugt, auch wenn er bei seiner alten Meinung geblieben wäre. Aber fast zur gleichen Zeit fand ich dann nochmal einen Gedanken von ihm, der in einer Berliner Tageszeitung erschienen war. Und da heißt es dann: Der 66-jährige frühere Professor für Astronomie an der Universität Cambridge sagte, die chemischen Strukturen des Lebens sind viel zu kompliziert, als dass sie sich durch eine Reihe von Zufällen im Laufe von Jahrmillionen entwickelt haben könnten. Sie seien vielmehr das Werk hochentwickelter Lebewesen aus dem All. Nun gucke mal an, da war der Moses schon vor Tausenden von Jahren. Da hat er sich so herablassend über ihn geäußert, war alles erbärmliche Kleckserei. Jetzt ist er fast am gleichen Punkt. Fast. Denn eins fehlt ihm noch. Er schreibt zum Schluss, dass diese Lebewesen selbst am Überleben bedroht seien. Und das stimmt nun nicht. Aber vielleicht lernt er das auch noch dazu. Kann ja sein, noch hat er ja ein bisschen Zeit. Bruder, wir sind uns darüber klar, ne? Wir glauben nicht an einen Schöpfer, weil irgendwelche klugen Leute sagen, ja, könnt ihr daran glauben, ich Professor sowieso tue es auch. Nein, das ist nicht unser Argument. Wir glauben daran, weil wir viele gute Beweise haben, dass dem wirklich so ist, aus dem Wort Gottes heraus, aus dem, was wir selbst sehen. Und es ist keine Form von Leichtgläubigkeit, die wir betreiben, sondern es ist ein fundierter Glaube, weil wir ausreichende Beweise dafür haben. Beweise zum Beispiel auch dadurch, der Apostel Paulus erwähnte das einmal, dass eigentlich die, die Gott ablehnen und lästern und sagen, gibt keinen Gott, habe ich noch nie gesehen, dass die eigentlich unentschuldbar sind, weil sie die Schöpfung beobachten können, ja beobachten müssten und dann eigentlich nicht mehr sagen können, es gibt keinen Gott. Denn das Wunder des Lebens können sie alle nicht erklären. Und wenn man in einer Unterhaltung mit so einem Menschen einmal ein bisschen penetrant ist und dann sagt, naja, wie war denn das mit dem ersten Schritt? Und dann kommen sie ja mit allem, naja, kam dann aus, ja, aber der erste Schritt, na, das weiß ich auch nicht. Den kann nämlich keiner erklären. Und wenn du ins Schöpfungsbuch reinguckst und mal zu diesem Thema die Zahlen dir dort vor Augen führst, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da per Zufall sich aus 40 Aminosäuren bei einem riesigen Blitzschlag tatsächlich ein Eiweißmolekül gebildet hätte. Das ist eine Zahl, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, 10 hoch 143. Es ist astronomisch. Unmöglich. Also wir befinden uns in guter Gesellschaft mit vielen gläubigen Personen, wenn wir sagen, es gibt einen Schöpfer und wir sind dankbar dafür, dass es ihn gibt und dass wir ihn erkennen dürfen. Und wir möchten tun, was in unserer Macht steht, um uns unseren Glauben an ihn von niemandem zerstören zu lassen. Denn, das werden wir ja nachher im Wachtturmstudium auch betrachten, Satan möchte schon ganz gerne so Uneinigkeit und Unfrieden und Unsicherheit in die Versammlung hineinbringen. Auch dadurch, dass bestimmte Lehren angefochten werden und sagt, das kann ja alles gar nicht stimmen. Das mit der Schöpfung und dann möglichst noch in einem Tag nicht, das geht ja gar nicht. War ja auch nicht an einem Tag, behaupten wir ja gar nicht. Behaupten ja die Bibel auch nicht kennen. Und deshalb suchen wir gern die Gemeinschaft von Personen, die mit uns auch der Überzeugung sind, dass Jehova, der große Gott im Universum, der Schöpfer aller Dinge ist. Paulus hat das im Hebräerbrief auf den Nenner gebracht, Kapitel 3, Vers 4. Gewiss hat jedes Haus einen Erbauer. Aber derjenige, der alle Dinge gemacht hat, ist Jehova Gott. Und so viel verstehe ich von Physik, wenn sie bei uns auch durch den Krieg ausgefallen ist in der Schule. Wenn Jehova Gott seine Hand zurückzöge, so schnell könnten wir gar nicht aus dem Gebäude hier raus, wie es über uns zusammenfallen würde, wenn er nicht dafür sorgen würde, dass jedes klitzekleine Teilchen genau seinen präzisen Weg gehen würde. Denn auch die angeblich unbelebte Materie weist ja eine ganze Menge Bewegung und Leben in sich auf. Staunt man ja, was da alles so inzwischen entdeckt worden ist. Also, wenn Jehova nicht diese Dinge so aufgebaut hätte, würde nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Sie würden zerfallen. Also sind wir dankbar dafür, dass er da ist und orientieren wir uns an Personen, die auch ganz fest davon überzeugt waren, dass Jehova existiert und dass er uns nicht uns selbst überlassen hat, sondern an dem, was hier auf der Erde passiert, auch nach wie vor ein sehr reges Interesse hat. In den Tagen Noahs kam das ja auch zum Ausdruck, dass die Welt sich sehr verderbt hatte und Jehova beschlossen hatte, hier auf der Erde einen Reinigungsprozess durchzuführen. Und der Mann Noah fand in Jehovas Augen Gunst und Jehova sprach mit ihm und gab ihm einen Auftrag, eine Arche zu bauen. Einen riesengroßen Kasten. Weißt du, wie groß er ist? Ja, da liegst du schon ganz richtig. Ne? Wir versuchen das mal in Metern auszudrücken und dann kommen da raus, man weiß ja nicht genau, wie das mit der Elle ist, ne, ob es die eine oder die andere ist, ne, man muss sich für eins entscheiden. Und im Einsichtenbuch kannst du die Maße dann nachlesen, 133 Meter lang, 22,3 Meter breit und 13,4 Meter hoch. Kannst du dir das vorstellen? Nö, ich auch nicht. Aber ich habe einen interessanten Satz gefunden dabei. Das entspricht der Wasserverdrängung der Titanic. Dieser berühmte Ozeanriese, der im Kampf ums blaue Band dann mit einem Eisberg kollidierte. Die Titanic hatte in etwa die Wasserverdrängung, die Arche hat. Interessant, ne? So ein Riesenkasten war das, den Noah da aus Holz zusammenbaute. Wenn du Langeweile hast heute Abend, dann versuch doch mal rauszukriegen, wie viele Bäume der Noah wohl fällen musste, um diesen Riesenkasten zu bauen. So eine schöne Aufgabe, wenn man mit seinen Kindern sich mal beschäftigen möchte. Fällen? Entästen? Rinder abschälen? Zuschneiden? Hintragen, aufrichten, zusammenbauen, ohne Kran, ohne Motorsäge, nur mit Händen. In einer Umwelt, die keineswegs friedlicher war als unsere heute. Unsere Kinder werden sich vielleicht erinnern, im Geschichtenbuch vorne ist ja eine Geschichte drin aus den Tagen Noahs. Da siehst du, wie dann einer von den Nephilim da einen Mann an der Binde hat, am Kragen, der schleckert den darum wie eine Puppe. Ne? Weil er nicht bekommt, was er haben will. Und in der Zeit hat Noah dann gebaut. Ungefähr 40 Jahre lang, rechnet man. Denn sie waren ja nur 4 erwachsene Personen, die sich daran beteiligt haben. Das war Schwerstarbeit. Warum? Wovon motiviert? In einer Zeit, in der man noch nicht mal wusste, was Regen ist, kommt Noah an und sagt, ihr müsst euch an diesem Werk beteiligen, wenn ihr am Leben bleiben wird, denn es wird so lange regnen, bis alles in... Was hätten die Kreuzberger dem gesagt? Sprechen wir lieber nicht aus, ne? Tja, und der Noah hat sich durch nichts beeinträchtigen lassen. Der hat sich seinen Glauben an Jehova nicht nehmen lassen. Obwohl er nichts Schriftliches in der Hand hatte. Wir heute schlagen die Bibel auf und sagen, na guck mal, hier steht doch und das ist damals passiert und das kannst du nachlesen und das kannst du nachvollziehen. Ja, wir sind gut dran. Der Noah hatte nichts. Ein paar Tontafeln wird er irgendwo gehabt haben, ja. Keine Bibel. Und der hat sich durch nichts beeinträchtigen lassen. Er hat mit seinen 3 Söhnen diese Schwerstarbeit verrichtet. Und wer hat am Ende recht gehabt? Es gibt ja auch da Leute, die sagen, na, das war so eine lokale Überschwemmung. Nur wenn das so eine lokale Überschwemmung war, dann wäre es ja viel einfacher gewesen, einfach in ein anderes Land zu reisen, als diesen riesen Kasten zu bauen. Es gab schon diese Flut. Und interessanterweise, wir haben ja vor einiger Zeit auch eine Statistik in einem Erwachet gehabt, wo man überall Berichte über eine weltweite Überschwemmung findet. Zum Beispiel im Hochland von Südamerika, wo man auch kaum Regen kennt, gibt es einen Flutbericht. Wenn es nur geregnet hätte, hätte man das nicht überliefert. Dann gibt es andere, die sagen, ja, das, was der Noah da aufgezeichnet hat in der Bibel, das hat der ja nur abgeschrieben, denn da hat man ja in Babylon diese Täfelchen gefunden, das sogenannte Gilgamesch-Epos, und von da hat der Noah ja bloß abgeschrieben. Kennst du das Gilgamesch-Epos? Aus nichts versäumt, wenn nicht. Aber vielleicht habt ihr in eurer Bibliothek auch das Buch Die Bibel hat doch recht von Gottfried Keller. Und Keller hat mal gegenübergestellt Gilgamesch-Epos und Flutbericht. Er hat das in recht gestraffter Form gemacht und ich straff das mal noch ein bisschen mehr. Im Himmel herrschte Unruhe, die Götter konnten nicht schlafen, weil ein Mensch auf der Erde zu laut schnarchte. Es kam zu einer Auseinandersetzung und es gab Stimmen, die sagten, der Mensch muss verschwinden. Andere sagten, nein, der darf nicht verschwinden. Und es kam zu einer fürchterlichen Schlägerei und unter den Tränen einiger Götter ertrank die Erde. Und das soll der Noah abgeschrieben haben? Also Wasser kommt vor in beiden Berichten, das stimmt schon. Aber das ist auch so in etwa die einzige Parallele. Und nicht mal sogenannte Wissenschaftler glauben das. Der Wiseman, der das Buch Die Entstehung der Genesis geschrieben hat, sagt zu diesem Gedanken, die biblischen Berichte stehen unvergleichlich höher als die babylonischen. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Sie sind sachlich, einfach und in ihrer Gottesanschauung völlig sauber. Die babylonischen Darstellungen dagegen sind fantastisch, sensationell und von einem rohen Polytheismus durchsetzt. Man könnte den Unterschied zwischen den beiden mit dem klaren Wasser der Themse an ihrer Quelle und mit dem Schmutzwasser in den Londoner Docks vergleichen. An beiden Stellen Wasser desselben Flusses. Nur die Wasserqualität hat einen sehr großen Unterschied. Und so sagt er, ist das auch hierbei, die Texte der babylonischen Täfelchen sind durch das schmutzige Wasser des Polytheismus gezogen und tragen folglich auch seine Spuren. Gottfried Keller kommt ungefähr zu der gleichen Schlussfolgerung, Fritz Rienecker in seinem Lexikon erzählt das Gleiche. Aber auch hier, um das noch einmal zu unterstreichen, nicht, weil Wissenschaftler sagen, ja, könnt ihr euch darauf verlassen. Nicht deshalb glauben wir, dass es wirklich eine Flut gegeben hat, sondern weil eigentlich der größte Lehrer, der auf der Erde gewesen ist, Jesus Christus, gesagt hat, genauso wie es in den Tagen Noahs war, genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Und er nahm Bezug auf das, was damals geschah, und sagte, genauso gleichgültig wie in den Tagen Noahs werden die Menschen sein, wenn ihr wiederkommt. Er hat die Flut als ein geschichtliches Ereignis angesehen. Und darauf können wir uns verlassen. Und deshalb vertreten wir es auch als etwas, was wir wirklich glauben können und was wir anderen auch als einen Beweis unterbreiten können, dass, wenn Christus jetzt seine Aufmerksamkeit der Erde zuwendet, er sein Wort genauso erfüllen wird, wie sich das damals erfüllt hat. Ein anderer Mann, der auch nicht viel Unterlagen in der Hand hatte, aber der so etwa 350 Jahre nach Noah lebte, das war der Patriarch Abraham. Viel Schriftliches hatte der auch noch nicht. Aber er wusste durch die Berichte, was in den Tagen Noahs geschehen war, wie Jehova da sein Wort wahrgemacht hat und wie Menschen, die sich auf ihn verlassen haben, am Leben behalten wurden, wie Menschen, die das ignoriert haben, die Sache bitter bezahlen mussten. Der Patriarch Abraham, der in einer wohlhabenden Stadt lebte, einen großen Hausstand hatte, bekommt von Jehova den Auftrag, pack deinen Koffer, geh los. Was hättest du gesagt? Ja, wohin denn? Der Abraham nicht. Der hat eingepackt, hat seinen Hausstand aufgelöst, alles auf Kamele verladen, seinen alten Papa mitgenommen, seinen Neffen mitgenommen, für den er Verantwortung trug, und zog los. Ich zeig dir schon, wo es hingeht. Sätzen gemacht. Ganz schön überlegt vorher, ne? Dann ist der Mann hochgezogen am Euphrat Richtung Nordwesten bis ins Quellgebiet. Da war die Stadt Haran. Da verstarb sein Vater. Da hat er kurz Station gemacht und hat Jehova gesagt, so, nun kannst du weiter wandern. Dann ging es Richtung Süden, am Jordan entlang. Bis er dann sagte, so, und hier, dieses Land, wo du dich jetzt befindest, das werde ich deinen Nachkommen geben. Aber du komm gar nicht auf die Idee, dich hier sesshaft zu machen. Du lebst weiter als Nomade, kannst in Zelten leben. Du wirst das sowieso nicht erleben. Und dafür bin ich so weit gewandert. Ne? Und nichts hat den Mann Abraham irgendwie beeinträchtigen können, seinen Glauben an Jehova aufzugeben. Der Mann hat sich rückhaltlos auf Jehova verlassen und hat ein Vertrauen zu ihm entwickelt, dass er sagte, wenn du von mir erwartest, dass ich meinen Sohn jetzt opfern soll, du hast mir vorher versprochen, dass durch genau diesen Sohn sich die ganze Menschheit einmal segnen soll. Also kann der nicht für immer tot bleiben, sonst würde sich das ja nicht erfüllen. Wenn da jetzt irgendetwas dazwischen geschehen soll, ich verstehe es zwar im Moment nicht, das ist wie das, was wir nachher im Wachturm betrachten, ne? Da mögen manchmal Dinge kommen, die leuchten uns im Augenblick nicht ein. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht wirklich so sein wird. Und der Abraham hat das Richtige getan, das, wozu wir nachher auch uns ermuntern. Ne? Ausharren, Jehova darum bitten, die Prüfung zu durchstehen. Und Abraham wurde Freund Jehovas genannt für seinen treuen Glauben und seine unverbrüchliche Loyalität Jehova gegenüber. Ein wunderbares Beispiel für uns. Wenn der Abraham das tun konnte, müsste das doch uns heute auch möglich sein. Wenn wir den gleichen Glauben an den Tag legen und wenn wir uns bemühen, uns durch keinerlei glaubensschwächende Elemente irgendwie beeinflussen zu lassen. Darauf achten, welchen Umgang wir haben, von wem wir uns etwas erzählen lassen, mit wem wir Gemeinschaft haben. Man könnte noch den Mann Josua erwähnen und vielleicht habt ihr den Wunsch, eure Bibel mal zur Hand zu nehmen. In Josua 21, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir das intensiv gelesen haben. In den Versen 43 und 45 kommt ein Gedanke dieses Mannes zum Ausdruck, der ja auch viele Jahre treuen Dienst verrichtet hat, der mit Moses in Ägypten schon zusammen war, der ihm treu zur Seite stand während der 40-jährigen Wüstenwanderung, der dann das Land, das dem Abraham seinerzeit verheißen worden war, in Besitz nahm, es an die einzelnen Stämme verteilte und dann, als dieses ganze Werk abgeschlossen war, Da kommt in seinem Buch in Josua 21, in den Versen 43 und 45, folgender Kommentar von ihm. So gab Jehova Israel das ganze Land, das er ihren Vorvätern zu geben geschworen hatte, und sie gingen daran, es in Besitz zu nehmen und darin zu wohnen. Keine Verheißung war dahin gefallen von der ganzen guten Verheißung, die Jehova dem Haus Israel gegeben hatte. Alles traf ein. Und im Kapitel 23, im Vers 14, sagt er nochmal: Siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Ihr wisst wohl mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass kein einziges Wort von allen guten Worten, die Jehova euer Gott zu euch geredet hat, dahingefallen ist. Sie alle sind für euch eingetroffen. Kein einziges Wort von ihnen ist dahingefallen. Ist Jehova nun im Laufe der Jahrtausende ein anderer geworden? Müssen wir sagen, dass heute in unserer Zeit, in der wir leben, all sowas nicht mehr passieren könnte und dass wir uns nicht so auf dieses Wort Jehovas verlassen können? Der Jünger Jakobus sagt, bei Jehova gibt es keine Veränderung. Der bleibt der gleiche. Das Einzige, was passieren könnte, das wäre, dass wir nicht diesen treuen Glauben haben, wie die Männer, von denen wir sprachen. Dass wir zulassen würden, dass irgendetwas sich zwischen Jehova und uns schiebt, was uns von ihm trennen könnte. Dann müsste man sagen, dann könnten uns solche Dinge, wie sie Abraham, Noah und Josua widerfahren sind, könnte uns das nicht geschehen. Aber Jehova hat uns verheißen, dass er uns auch heute segnen wird und dass er uns auch heute bewahren wird und dass er eine neue Ordnung aufrichten wird, ein Friedenszeichen, in dem Gerechtigkeit wohnt für Menschen, die ihm gehorchen. Und wir können dieses Reich erleben. Das liegt an uns, zum großen Teil. Wenn wir allerdings unseren Glauben nicht bewahren und unseren Glauben an den Schöpfer des Menschen verlieren, ja, wie soll er uns dann belohnen dafür? Das Problem ist ja immer das, die Zeit zu finden und die Möglichkeiten zu finden, um wirklich all das auszuführen, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Wir wissen genau, dass wir ohne das regelmäßige Aufnehmen von Erkenntnis im Glauben schwach werden müssen. Das geht gar nicht anders. Wenn wir eine Fastenkur machen würden, gab ja mal so eine Zeit, 4 Wochen nur Wasser trinken, das hilft. Ja, aber dann musst du hinterher erst wieder laufen lernen. Weil die Muskeln so schwach geworden sind, das wird ja dann mit Tabletten noch ruhig gestellt, na, da gibt es wirklich nur 1 Liter Wasser am Tag. Ja, das kannst du gut bei abnehmen. War mal so eine Zeit, da wurde das ganz groß durchgezogen. Und wenn wir es wagen würden, mal 4 Wochen geistig nichts zu uns zu nehmen, du brauchst nur mal die Brüder zu fragen, die gezwungen sind durch Krankheit irgendwie, die das nicht können, wie die hinterher sagen, Mensch, ich fühle mich so schwach. Ich bin so und so lange nicht im Predigtdienst gewesen. Ich hatte keine Möglichkeit, wochenlang die Zusammenkünfte zu besuchen. Wir versuchen das ja heute dann mit Konserven zu kompensieren, ne? Aber manchmal gelingt nicht mal das, weil der Patient zu krank ist, um da auch per Tonband etwas aufzunehmen. Wie fühlen die sich niedergeschlagen und elend nach so einer Phase? Und wenn wir das nun absichtlich tun würden, das wäre ja sträflicher Leichtsinn. Aber es ist manchmal schwer, die Zeit zu finden, um unseren kostbarsten Besitz, den Glauben, zu pflegen. Und in diesem Wachturm wurde auch so auf einige Gedanken diesbezüglich hingewiesen. Da hieß es dann auch, ohne Erkenntnis kann man nicht glauben. Um einen starken Glauben zu entwickeln, muss man sich mit Erkenntnis beschäftigen. Und dann kommt der bekannte Text aus Römer 12, dass wir unseren Sinn neu gestalten sollten durch die Prüfung dessen, was der gute und annehmbare Wille Gottes ist. Und auch 1977 kannten die Brüder das gleiche Problem, das wir heute haben. Die heutige Hektik erschwert es uns, Zeit zu finden, uns mit den geistigen Bedürfnissen zu beschäftigen. Und wieder ein ganz bekannter Schrifttext, Epheser 5, Vers 15 bis 17, streng darüber zu wachen, wie wir wandeln, nicht als Unweise, sondern die gelegene Zeit auskaufen. Und dann heißt es, was bedeutet das? Es bedeutet, unsere Zeit nicht mehr für sinnlose Beschäftigungen zu verwenden, sondern sie auf sinnvolle Weise zu nutzen. Es könnte, genauer ausgedrückt, bedeuten, dass wir etwas Zeit erübrigen, die wir sonst für andere, nicht so notwendige Dinge verwendet haben, für Dinge, die uns aber interessieren und Freude machen, ja, die vielleicht sogar lehrreich sind. Das müssen gar nicht schlechte Dinge sein. Es könnte bedeuten, dass wir etwas weniger Zeit darauf verwenden, vor dem Bildschirm zu sitzen, die Zeitung zu lesen, Illustrierte anzusehen. Es könnte bedeuten, dass wir uns weniger einem zeitraubenden Hobby widmen. Dann könnten wir uns mehr mit biblischen Dingen befassen. Widme dich in erster Linie diesen Dingen und verwende dann die Zeit, die dir noch verbleibt, für die weniger wichtigen Tätigkeiten. Die wichtigen Dinge in den Vordergrund rücken. Die weniger wichtigen Dinge hinanstellen. Das mag schon Spaß machen, das Hobby. Da mag schon auch im Fernsehen ausnahmsweise mal wirklich etwas Lehrreiches sein. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo du dir vorgenommen hast, dich aufs Fachtumsstudium vorzubereiten. Das geht doch auch mal ohne. Aber du wirst es dann merken in der Zusammenkunft, wenn die anderen sich am Kommentare geben beteiligen und du, weil du dich nicht vorbereitet hast, dahinter hängst und so manchmal gar nicht weißt, wovon die eigentlich reden. Weil du nicht die Zeit gefunden hattest, dich vorher intensiv mit dem Stoff zu beschäftigen. Denn das ist ja der nächste Punkt, der dazukommt. Die persönliche Vorbereitung ist ja nur ein Teil. Das dann Zusammenkommen, um sich hier im Glauben auszutauschen, das ist ja der zweite Teil. Und des Öfteren haben wir es ja schon erlebt und es wird euch genauso gegangen sein wie mir. Du hast dich vorbereitet. Und manchmal sind ja da so Sachen bei, da liest du dreimal. Und dann blickst du immer noch nicht ganz durch. Und dann liest du es noch ein viertes Mal. Und manchmal sagst du dir dann, also ich verlasse mich mal darauf, dass meine Brüder auch studiert haben. Und im Wachtumsstudium wird das schon klar werden. Und dann kommt von da ein Kommentar und von ganz hinten einer, weil der Vetter ja sich auch gut vorbereitet hat. Und dann kommt aus der anderen Ecke wieder ein Kommentar und mit einem Mal geht dir der Seifensiel auf und du sagst, ja richtig, so ist das zu verstehen. Weil wir in dem von Jehova vorgesehenen Kreis der Zusammenkunft uns gegenseitig ergänzen und alles zusammentragen und nur begreife ich's. Aber wenn du zu Hause geblieben wärst, wäre dir dieser Aufschluss nicht zugekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern uns hier gegenseitig ermuntern und anreizen durch unsere Kommentare. Und wenn jeder sich gut vorbereitet und der eine hier ein bisschen noch zusätzlich Stoff sucht und der andere da und das alles zusammengetragen wird, dann haben wir ein schönes, abgerundetes Bild dessen, was Jehova uns wirklich vermitteln will. Ja, aber dann haben wir trotzdem noch nicht alles getan, was wir tun sollten. Denn bis jetzt haben wir nur uns selbst gestärkt. Jetzt müsste es ja so sein, dass wir das, was wir uns selbst erarbeitet haben, hinaustragen zu anderen, denn unsere Aufgabe ist es ja nicht, selber stark zu werden, sondern anderen die gute Botschaft zu predigen, also muss der Predigtdienst noch unbedingt berücksichtigt werden. Und dazu ist es erforderlich, dass wir im Gebet den Segen Jehovas erbitten, dass wir das auch wirkungsvoll tun. Du kannst du dich ja zu Hause hinsetzen und sagen, Jehova, ich möchte ein Heimbibelstudium. Ich warte auch noch neben dem Telefon, bis einer bimmelt. Wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht. Wenn du behindert bist und nicht laufen kannst, dann mag das nach einer Stunde klappen. Aber zum Glück sind wir alle noch so gut beieinander, ich gehe mal davon aus, ne, dass wir noch ein bisschen laufen können. Und dann sollten wir schon unseren Teil tun, um dann, da wo wir nicht mehr können, uns von Jehova helfen zu lassen. Aber wir können nicht erwarten, dass Jehova für uns die Arbeit macht und wir nur zu Hause im Stuhl sitzen und die Dinge auf uns zukommen lassen. Wir sind ja auch verpflichtet, nicht nur mit Außenstehenden, sondern mit unseren Kindern all diese Dinge zu besprechen, mit unseren Hausgenossen. Da war der Abraham ja auch ein sehr gutes Vorbild. Von dem wird gesagt, dass er alles mit seinen Hausgenossen besprach. Und der hat einen recht großen Hausstand gehabt. Ne? Wenn du daran denkst, als er seinen Neffen aus der Gefangenschaft wieder freigepaukt hat, 350 bewaffnete Knechte hat der gehabt. Und er hat dafür gesorgt, dass alle seine Hausgenossen über Jehova belehrt wurden. Hat auch seine Arbeit gehabt. Geben wir uns Mühe mit unseren Hausgenossen, wirklich das Wort Jehovas zu besprechen, dass nicht nur wir einen starken Glauben haben, sondern auch alle, die zu unserem Haus gehören. Es wäre mit Sicherheit verkehrt, wenn nur einer einen starken Glauben hat und die anderen da starke Entwicklungsstörungen aufweisen. Das wäre nicht die richtige Einstellung. Also auch hier sind wir gefordert, wirklich unser Äußerstes zu tun, um mit anderen darüber zu sprechen. Manchmal haben Kinder nur einen Elternteil oder nur einer ist in der Wahrheit, dann trägt er eine doppelte Verantwortung. Nur auch das Problem lässt sich bewältigen. Ne? Denn vom Timotheus wissen wir, dass sein Vater ein Grieche war und kein Jude. Und dass der Timotheus trotzdem so gut belehrt wurde von Mutti und Oma, dass er als ein sehr wertvoller Mitarbeiter des Apostels Paulus tätig werden konnte. Also Omas können da schon viel ausrichten, ne? Unter der Voraussetzung, dass die Kinder auch zuhören, wenn Oma etwas sagt. Sollte man tun, ne? Und dann können wir unserer Verantwortung in der Weise nachkommen. Es gibt noch eine Gruppe, die in dieser Hinsicht gefordert ist, und das sind die Ältesten in der Versammlung. Wir werden auch das ja nachher im Wachturm ein bisschen näher betrachten. Sie sollten, es ist interessant, wie das in der Disposition hier ausgedrückt wird, sie sollten nicht nur organisieren, dass alles perfekt läuft, sie sollten Tatsachen lehren und andere ermuntern. Und wenn eine Versammlung nur perfekt organisiert wäre, aber dabei nichts Glaubensstärkendes übermittelt wird und unsere Brüder dann leer den Königreichssaal verlassen müssten, dann wäre das eigentlich verschenkte Zeit gewesen. Also müssen wir uns vorher Gedanken machen und überlegen, was wir tun können, um uns gegenseitig zu erbauen und zu stärken. Das ist ja einer der Punkte, der nachher zur Sprache kommt, dieses sich gegenseitig erbauen. Nicht niederreißen, nicht über andere reden, sich beklagen, sondern uns gegenseitig erbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Glauben zu stärken und anderen ein gutes Beispiel zu geben, dass sie nachahmen können, an dem sie sich orientieren können. Schlechte Beispiele haben wir in der Umwelt genug. Die brauchen wir nicht mehr. Aber uns gegenseitig das Gute vormachen. Die Ältesten, den anderen Gliedern der Versammlung, sollte so sein. Die Älteren, den Jüngeren. Die Eltern, ihren Kindern. Auch Kinder gegenseitig. Und es mag seltsam klingen, aber auch Kinder können den Großen ein gutes Beispiel geben. Durch Gehorsam, durch Willigkeit. Wie hat Jesus mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Königreich nicht ererben. Kinder haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Kinder sind neugierig von Natur. Die fragen bei allem, warum. Und wenn wir auch alles mit warum hinterfragen und uns dann die Antwort entweder geben lassen, noch besser ist sie selber suchen, dann tun wir auch etwas, um unseren Glauben zu stärken. Und das selber suchen ist viel besser, als es sich von anderen sagen zu lassen, denn das Vorgekaute vom anderen, das vergisst man schnell wieder. Aber das, was man sich selber erarbeitet hat, das behält man. Und die Aufgabe in der Schule, die man sich selber ausgearbeitet hat, und selbst wenn du die vermauerst nachher, du hast für dich persönlich am meisten daraus gelernt. Wenn du dreist dann nachher am Mikrofon hängen bleiben würdest, das wäre gar nicht so schlimm. Das passiert den besten Leuten, ne? Dass da mal ein Fehler passiert, einem ein Gedanke nicht einfällt, das ist nicht das Wesentliche. Dass sich vorher mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, das stärkt uns, das möbelt unseren Glauben auf und dann können wir uns auch darüber äußern. Strich, eure Uhr geht immer rechts rum. Was wäre die Schlussfolgerung aus dem, was wir versucht haben zusammenzutragen? Jesus hat gesagt, Glaube, und wenn er noch so klein ist, kann Berge versetzen. Und wenn wir uns bemühen, einen starken Glauben zu entwickeln, dann müssten wir erst recht in der Lage sein, bergähnliche Hindernisse, Probleme, vor die diese Welt uns stellen mag, zu bewältigen. Die Frage wäre jetzt, wann fange ich an damit, mich zu schulen und zu lehren, mit Problemen fertig zu werden? Wir stehen alle Problemen gegenüber. Ob das jetzt die Hausfrau ist, die in ihrer Hausarbeit im Markt Leuten gegenübersteht beim Einkaufen, der Mann während der Arbeit, die Kinder in der Schule, wir alle im Predigtdienst, also vor Problemen stehen wir immer. Das bringt das Leben. Wann fangen wir an, uns zu schulen und zu lernen, unseren Glauben unter Beweis zu stellen? Du sitzt mir so immer vor der Nase, ich muss dich immer zu angucken. Kannst du schon lesen? Kannst du schon lesen? Noch nicht? Wer kann schon lesen? Unser kleiner Mann da hinten, kannst du schon lesen? Na? Wer hat da Ja gesagt? Ein bisschen? Na, wer liest uns mal von den Kleinsten Lukas 16, Vers 10 vor? Wer hat den Mut? Den Text vergisst du dann nämlich auch nie mehr, weil du sagst, das war der erste Text, den ich in der Versammlung vorgelesen habe. Den behältst du und den sollst du behalten. Wer traut sich? Da hinten haben wir einen Finger. Lukas 16, Vers 10. Na, mit Mikro, wenn das nichts ist.
Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Und wer in vielen...
Jetzt hast du die Zeile übersprungen, Schwarz.
Im Geringsten Unrecht ist, ist auch in vielen Unrecht.
Also wann fängt man an, richtig zu handeln? Wenn die großen Probleme kommen? Oder fängt man an, wenn das so ganz kleine Dinge sind? Wie man immer so sagt, bei der Büroklammer beginnt das mit der Ehrlichkeit. Nicht hinterher, wenn die großen Dinge kommen. Und wenn du es gelernt hast, im Geringsten, bei den kleinsten Dingen treu zu bleiben, dann hast du hinterher, wenn die großen Probleme kommen, gar keine Schwierigkeiten mehr. Weil es einfach zu deiner Lebenseinstellung geworden ist, Jehova immer treu zu sein. Die Gebote, die man von den Eltern erfährt, immer zu berücksichtigen. Nicht nach Ausreden zu suchen, wie man daraus flutschen kann, sondern zu sehen, wie man das am besten befolgen kann. Wer im Geringsten treu ist, der ist das auch in vielen. Aber wer es gewohnt ist zu schludern, das merken wir bei unseren Politikern derzeit, ne? Wer es gewohnt ist, immer nur zu suchen, wie er zurechtkommt, irgendwann fällt er darüber. Und es würde uns genauso gehen, wenn wir ständig nur nach Möglichkeiten suchen würden, die Gesetze Jehovas, die uns durch die Organisation oder durch unsere Eltern übermittelt werden, wenn wir immer nur versuchen würden, die zu umgehen. Das wurde mal sehr schön veranschaulicht, nicht? Wenn du so einen 2 Meter breiten Weg hast, jede Seite Stacheldraht, und du beklagst dich über den Stacheldraht, dass du dir ständig die Sachen daran zerreißt. Das kann dir doch nur passieren, wenn du immer nur ganz außen an dem Weg lang gehst. Wenn du in der Mitte laufen würdest, hättest du jede Seite einen 3/4 Meter Luft, kann dir überhaupt nichts passieren. Aber wenn ich immer versuche, mich so außen lang zu wurschteln, dann hänge ich dauernd an den Haken fest. Wenn ich lerne, im Geringsten treu zu bleiben, dann halte ich meinen Glauben wach und starr, weil ich immer Jehova gefallen möchte. Und wir müssen auch daran denken, es hat keinen Zweck zu sagen, ich glaube ja. Der Jünger Jakobus, der wies darauf hin, Glaube zeigt sich erst wann? In Werken. Und wenn das, was wir sagen, mit dem, was wir tun, nicht in Übereinstimmung ist, wenn das so auseinanderdriftet wie eine Schere, dann können wir uns das Sagen sparen. Glaubt uns sowieso keiner. Weil er sagt, guck mal, was du da gemacht hast. Und so geht uns das auch als Erziehungsberechtigte, als Eltern. Wir können nicht von unseren Kindern erwarten, dass sie etwas tun, was wir ihnen selber nicht vormachen. Wir können als Verkündiger nicht erwarten, dass der Interessierte die Zusammenkünfte besucht, wenn wir selber gar nicht hingehen. Wäre ja schlimm, wenn der tatsächlich kommt und sagt, wo ist denn mein Verkündiger, der da an der Tür war? Ach, na den haben wir schon wochenlang nicht gesehen. Und du kannst als Ältester von den Verkündigern nur erwarten, dass sie fleißig treu im Dienst gehen, wenn du sie an die Hand nimmst und sagst, du, ich komme mit dir mit. Gehen wir gemeinsam? Vorbild. Wenn wir kein Vorbild geben, jeder in seinem Bereich, werden wir nichts Gutes erreichen. Also das, was wir sagen, muss mit dem, was wir tun, in Übereinstimmung sein und umgekehrt genauso. Jesus hatte auf die Tage Noahs hingewiesen, als Orientierungspunkt, wann er wieder da sein wird. Noah war ein Mann, der einen gesunden Glauben hatte und Noah hat ihn durch Werke unter Beweis gestellt. Die Zeit Noahs war böse. Er hat es trotzdem getan. Unsere Zeit heute ist auch nicht friedlich. Aber wenn wir einen Glauben entwickeln, wie Noah, wie Abraham, wie Josua, dann können auch wir in unseren Tagen unseren Glauben an den Schöpfer des Menschen bewahren. Wir müssen nur sorgsam darauf achten, dass wir ihn immer blitzeblank erhalten, dass er nie Rost ansetzt. Habt schön.